Name ist Helene Endres, ich bin Ressortleiterin beim Spiegel und dort verantwortlich für das Ressort Job und Karriere. Mit dem Thema Führung und Management beschäftige ich mich seit vielen Jahren. Vorher war ich Redakteurin beim Manager Magazin und beim Harvard Business Manager. Und dort habe ich letztes Jahr ein Buch rezensiert, das mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Es hat nämlich den Titel Entscheiden ist einfach. Und der Autor dieses Buches, der ist heute bei uns. Herzlich willkommen, Herr Professor Meisner.
Hallo, guten Abend.
Professor Philipp Meisner, der ist Leiter des Lehrstuhls für strategisches Management und Entscheidungsfindung an der ESCP Business School in Berlin. In seiner Forschung kombiniert Professor Meisner die Bereiche Strategie, Technology und Psychologie. Er entwickelt neue Methoden für bessere strategische Entscheidungsprozesse in Unternehmen. Und er ist Gründer und Direktor des European Center for Digital Competitiveness. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Und damit bin ich, glaube ich, nicht allein. Wir hatten nämlich eine super Resonanz und sind jetzt, glaube ich, mit 170 Anmeldungen hatten wir. Und ich nehme mal an, dass auch sehr viele hier bei uns sind. Das kann natürlich auch mal zu technischen Problemen kommen. Deshalb bitte ich Sie, liebe Gäste, wenn Sie Probleme haben hier bei uns in Teams, loggen Sie sich einmal kurz aus und wieder ein und meistens geht es dann wieder. Wenn Sie während unseres Talks, der jetzt eine halbe Stunde gehen wird, Fragen haben, bitte ich Sie, die in die Chat-Funktion zu schreiben. Anschließend haben wir dann noch eine halbe Stunde Zeit, dass Herr Meisner uns die beantworten wird. Weil es virtuell so schwierig ist, ein Gefühl für Sie oder uns alle zu bekommen, haben wir uns gedacht, wir versuchen es mal mit einem digitalen Stimmungsbild. Und deshalb möchte ich Sie bitten, Ihr Handy zur Hand zu nehmen und die Website www.menti.com zu öffnen. Und hier auf der Folie sehen Sie einen Code oben rechts, das ist 173125. Und unsere Frage ist, wie Sie hier eben sehen, was war die größte Herausforderung bei Ihren Entscheidungen der letzten 6 Wochen? Idealerweise antworten Sie bitte mit einem Wort und wir kriegen dann so eine Wolke aus Worten und gucken mal, was Sie so eingeben. Je mehr Leute das gleiche Wort eingeben, desto größer wird es. Das haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Und vielleicht entwickeln wir somit doch ganz schnell und digital ein Gefühl für unsere Veranstaltung. Also menti.com 173125. Was war die größte Herausforderung bei Ihren Entscheidungen der letzten 6 Wochen? Da passiert schon einiges. So, gucken wir uns mal die Worte an, Herr Professor Meisner. Also ich würde mal sagen, Unsicherheit und Ungewissheit sind sehr dominant.
Ja.
Was würden Sie als Experte sagen, was ist das Besondere an Entscheidungen, die man in Zeiten von Unsicherheit mit großer Ungewissheit, ich sehe auch unter vielleicht einem gewissen Zeitdruck, trifft?
Ja, ich glaube, das ist auch mein Gefühl von der Krise und das, was die Krise so besonders macht oder Entscheidungen in Krisenzeiten besonders macht, die Unsicherheit und die Ungewissheit. Eine Sache, die aus meiner Sicht auch noch ganz zentral ist, die bisher noch nicht genannt wurde, ist das Thema Angst. Und das, was diese beiden Faktoren so herausfordernd macht, ist zum einen, dass wenn wir Angst haben, und da ist es ja auch immer bei Ungewissheit, schwingt das so ein bisschen mit. Ja, natürlich haben wir keine Angst, sondern wir sind gestresst, aber am Ende löst es das Gleiche aus, nämlich dass wir viel enger auf die Dinge gucken, nicht mehr breit analysieren, sondern ein sehr enges Sichtfeld haben. Und die Unsicherheit führt natürlich dazu, dass wir eigentlich nicht wissen, wann wir genau entscheiden sollen, wie lange wir vielleicht noch auf neue Daten warten sollten, ob sich die Dinge wieder ändern. Also all diese Sachen schwingen da mit. Und das ist natürlich gerade bei großen Entscheidungen eine riesige Herausforderung, vor der man da als Führungskraft, aber auch auf dem Privatleben steht.
In der Tat, ne? Also, wie würden Sie denn jetzt sagen, wenn wir mal ganz von vorne anfangen, ein klassischer Entscheidungsprozess, wie würde der sozusagen nach dem Lehrbuch denn ausschauen? Und wo würden Sie sagen, wo sind jetzt die Punkte, auf die man einen besonderen Fokus legen muss in dieser Situation der Unsicherheit?
Ja, also ich glaube, der lehrbuchhafte Prozess ist, dass man am Anfang erstmal sich überlegt, was ist eigentlich das eigentliche Problem, was man löst. Also was ist die Frage? Und da tendieren wir oft dazu, dass wir uns nicht den Ursachen der Themen annehmen, sondern eher der Symptome, also das, was eigentlich offensichtlich scheint, was aber oft gar nicht das tatsächliche Problem ist, was wir lösen wollen. Das heißt, wir treffen am Ende eine Entscheidung, die gar nicht unser Problem löst. Und deswegen eine falsche Entscheidung. Wenn man das gemacht hat, wenn man eigentlich sich darüber im Klaren ist, worüber man eigentlich entscheidet, dann geht es um die Analyse. Und da geht es vor allem darum, dass man breite Perspektiven mit in den Entscheidungsprozess einbringt, dass man auch eine Art Stresstest macht für die Optionen, die man entwickelt. Und der letzte Schritt ist dann tatsächlich auf den ersten Blick sehr einfach eigentlich, aber fällt vielen Leuten sehr schwer, nämlich dann tatsächlich, auch wenn es Unsicherheit, auch wenn es Ungewissheit gibt, nach einer gewissen Zeit, wenn man den Prozess durchlaufen hat, dann auch tatsächlich eine Entscheidung zu treffen.
Sie sagten auch gerade Zeitdruck. Etwas, was ich immer wieder höre oder auch in Mails lese, dass Leute oft sagen, ja, sie haben Probleme bei der Priorisierung, also den Unterschied zwischen wichtig und dringlich. Wie würden Sie sagen, wie grenzen wir denn das jetzt ab und was können Sie raten, dass man nicht ständig in diese, wie soll man sagen, Falle läuft und sich vielleicht fürs Falsche entscheidet.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, also das würde ich auch sagen, diese Priorisierung ist gerade, wenn man unter Zeitdruck steht, gerade wenn Unsicherheit groß ist, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und da geht es, wie Sie gesagt haben, genau um die Frage, was ist wichtig und was ist dringlich. Und ganz oft, und da nehme ich mich nicht aus, das geht wahrscheinlich vielen, die zuschauen, so, dass man oft in die dringlichen Sachen hereingedrängt wird. Das Telefon klingelt, die E-Mails laufen über, ganz, ganz viele Dinge passieren und es scheint so, als hätte man immer ein Feuer, was man jetzt gerade aktuell austreten muss. Und dabei bleiben eigentlich die wichtigen Dinge oft auf der Strecke. Und dafür würde ich plädieren, einfach sich wirklich versuchen, einen Plan zu machen am Anfang, zu priorisieren, was sind eigentlich die zwei, drei wirklich wichtigen Dinge, über die man entscheiden sollte, das dann hoch zu priorisieren und dann sich auch Zeit zu nehmen, für diese wichtigen Dinge und die dringlichen Dinge auszublenden. Und auch dabei ist aus meiner Sicht ganz wichtig, gerade wenn in so Krisenzeiten ganz, ganz viele Dinge auf einen einprasseln als Entscheidungsträger, dann ist es für mich wichtig, dass man die Dinge nacheinander abarbeitet. Denn ganz oft hat man die Tendenz dazu, verschiedene Dinge parallel zu machen. Und wenn man die Dinge parallel macht, dann macht man oft alles sehr halbherzig, nichts wirklich ganz. Und dabei bleiben dann auch gerne die wirklich dringlichen Dinge, die wirklich wichtigen Dinge auf der Strecke. Und dann hat man am Ende vielleicht einige kleine Entscheidungen über die dringlichen Dinge getroffen, aber das, was wirklich wichtig ist, eigentlich vernachlässigt und das rächt sich dann sehr schnell.
Also sprich, dieser alte Trick, den man vielleicht vor Corona noch eher beherzigt hat, als dass man es jetzt macht, nämlich auch mal eben nicht auf jede Piep des Rechners, auf jede Push-Mitteilung etc., auf jede Anfrage sofort zu antworten, sondern zu sagen, ich konzentriere mich jetzt mal 2 Stunden auf die Lösung meiner dringlichsten Aufgabe, würden Sie weiterhin empfehlen?
Ja, genau. Also das ist dann so für den Alltag natürlich ein ganz, ganz wichtiges Tool, auch dass man sich Zeit nimmt, morgens vielleicht direkt und dann das, was wirklich das Wichtigste ist, abarbeitet und danach dann mit den eher dringlichen Dingen beschäftigt. Das ist so im Alltag. Aber das Gleiche gilt auch für große strategische Fragen. Auch da scheint es oft, wenn jetzt ganz viele Feuer brennen in Unternehmen, wenn es um Kostendruck gibt, wenn es darum geht, dass Umsätze wegbringen, wenn es darum geht, Kurzarbeit anzumelden. Das sind ja ganz, ganz viele Sachen, die auf einen einprasseln und die haben dann alle eine scheinbare Wichtigkeit. Wenn man da sich aber kurz zurücknimmt, kurz die Zeit nimmt, die Dinge zu priorisieren, dann hat man auch deutlich weniger Stress und kann oft schon dann sehr viel klarer sehen, was eigentlich die zwei, drei Elemente sind, die tatsächlich den größten Effekt haben und auf die man sich fokussieren sollte.
Das ist natürlich die nächste Frage, woran erkenne ich, was priorisiere ich? Ne? Was sind Ihre Erfahrungen? Fällt das den Leuten in der Regel leicht, dass sie sofort wissen, was zu priorisieren ist? Oder ist auch das wieder ein Prozess, den ich erkennen muss?
Na, das fällt natürlich schwer. Und das ist auch nichts, was man, glaube ich, objektiv sagen kann in jedem Fall. Also es ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, von Situation zu Situation unterschiedlich. Aber ich glaube, und da kann man, glaube ich, auch keinen Rat geben von außen. Ja, also können zwei Manager völlig unterschiedlich sehen. Und das ist dann ja auch am Ende das, was Unternehmen erfolgreicher, weniger erfolgreich macht. Die Frage, wie eigentlich das Führungsteam in Unternehmen entscheidet und vielleicht auch unterschiedlich entscheidet. Ich glaube aber, sich alleine bewusst zu machen, dass man diesen Schritt zurücktreten muss, dass man das Wichtige vom Dringlichen auseinanderhalten muss, das ist schon ganz wichtig. Genau wie die Frage, was ich eingangs gesagt hatte, nicht das Symptom, sondern die Ursache bekämpfen. Das ist auch etwas, was eigentlich auf den ersten Blick extrem einfach klingt, was aber so gut wie niemand macht. Weil man eben diese Denkfehler hat, die uns psychologisch beeinflussen, in dem, wie wir agieren, und die führen alle dazu, dass wir quasi unbewusst, ohne dass wir uns dieser Denkfehler eigentlich bewusst sind, ganz schnell denken, wir haben eigentlich die Ursache geklärt, aber es ist ein Symptom, weil wir uns einfach selbst überschätzen. Und das passiert in ganz, ganz vielen Situationen und führt dann eben zu Fehlentscheidungen.
Sie sprachen auch vorhin an, dass man breite Perspektiven braucht für eine gute Entscheidung. Und ich habe das Gefühl, dass es mit breiten Perspektiven gerade so ein bisschen schwierig teilweise ist, weil die öffentliche Meinung, und ich könnte auch mir vorstellen, die Meinungen in Unternehmen waren eigentlich selten synchroner. Haben Sie auch das Gefühl?
Ja, gerade in der öffentlichen Meinung würde ich das absolut unterschreiben. Da gibt es eigentlich nur ein Thema und auch kontroverse Diskussionen finden da eigentlich im Moment nicht statt oder werden halt sehr schnell beendet. Und das Gleiche gilt in Unternehmen. Also, und das nicht nur in Krisenzeiten. In Krisenzeiten ist es wahrscheinlich verstärkt, weil da natürlich auch sehr viele schnelle Entscheidungen getroffen werden, vielleicht auch eher Top-Down-Entscheidungen, nicht so viel Bottom-Up, wie es vielleicht in normalen Zeiten der Fall ist. Und gerade dann, wenn halt vermeintlich schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen von einer kleinen Anzahl von Menschen, ohne dass möglichst viele Leute auch integriert werden in den Entscheidungsprozess, fällt es natürlich sehr viel schwerer, unterschiedliche Perspektiven oder eine offene Sichtweise in den Entscheidungsprozess mit zu integrieren. Gerade wenn das Managementteam nicht so furchtbar divers besetzt ist dann. Ja. Und aus meiner Sicht ist diese offene Perspektive ganz, ganz zentral. Und die kriegt man oft schon auch, wenn man einfach einen Schritt zurückgeht, einmal die Situation vielleicht von sich selbst aus einer anderen Perspektive sieht, ja, und dann natürlich mit Leuten spricht, die einem Input geben können, die einem auch noch vielleicht interessante Gedanken geben können, die eben ja andere Hintergründe haben, andere Erfahrungen, und so kann man eben lernen und verschiedene offene Perspektiven in den Entscheidungsprozess mit einbauen.
Glauben Sie denn, dass wir gerade für so eine Krise die richtigen Führungskräfte am Start haben? Sind die bereit auf oder vorbereitet für sowas?
Also ich glaube, das kann man jetzt nicht pauschal sagen. Ja, also ich glaube jedoch, dass diese Krise für jedes Unternehmen auch eine Chance ist, mal zu hinterfragen, wie ist es denn eigentlich um unsere Führungsmannschaft bestellt? Also sind das eigentlich Manager, die in der Lage sind, auch schwierige Entscheidungen zu treffen? Weil es ist ja, ich weiß nicht, ob Sie das teilen würden, aus meiner Sicht ist es schon einfacher, in schönen Wetterzeiten Entscheidungen zu treffen, wo man eigentlich sagt, naja, der Markt wächst, unser Unternehmen wächst, alles ist schön. Da hat man dann ganz oft so die Tendenzen, dass man vielleicht auch Ja-Sager hat im Management-Team, die gar nicht in der Lage sind oder gar nicht vielleicht auch darauf trainiert sind, kontrovers zu diskutieren, kontroverse Entscheidungen vielleicht auch zu treffen. Und das wird in solchen Krisenzeiten auch offensichtlich. Hat man eigentlich die Manager im Unternehmen, die vielleicht auch unbequeme Entscheidungen treffen können, die vielleicht auch solche Entscheidungen treffen, beziehungsweise auch solche Argumente vielleicht einmal vorbringen, die vielleicht primär nicht nur für die oder nicht für die eigene Karriere förderlich sind, sondern die halt einzig und allein im Unternehmensinteresse sind. Ja, das sind ja auch solche Sachen, die, ja, die vielleicht oft verschwimmen. Ja, also und in Krisenzeiten ist es besonders wichtig, natürlich das Unternehmensinteresse in den Vordergrund zu stellen. Und wie gesagt, das soll jetzt keine Pauschalkritik oder so sein, aber vielleicht ist es eine kleine Anregung für Sie, auch mal darüber nachzudenken in Ihren Unternehmen. Wie sieht eigentlich unser Führungsteam aus? Haben wir verschiedene Sichtweisen? Haben wir verschiedene Perspektiven? Haben wir eine gewisse Diversität? Und wie agieren eigentlich die Führungskräfte? Und inwieweit sind da auch kontroverse Meinungen eigentlich erlaubt, gewünscht? Und inwieweit werden auch unbequeme Entscheidungen vielleicht auch dann schnell getroffen oder auf die lange Bank geschoben?
Ein Rat, den Sie ja in Ihrem Buch auch gaben, war, dass man sich, wenn man das Gefühl hat, man hat so für sich schon eine Entscheidung getroffen, dass man sich jemand sucht, von dem man glaubt, der wird das so nicht tragen. Also einen, so, wie Sie sagen, eben ein Neinsager. Und den mit der Idee konfrontiert. Glauben Sie, dass das jetzt schwieriger wird, eben so jemanden zu finden, mit dem ich so ein kleines Battle haben kann über meine Entscheidung?
Gute Frage. Ist natürlich eigentlich immer schwierig, ja, weil je nachdem, man hat natürlich, es ist immer angenehmer, mit Leuten zu diskutieren, von denen man, also die in seinem, vielleicht im inneren Circle so sind, ja, Vertrauenskreis, bei dem man eigentlich weiß, auf die kann man sich blind verlassen, da hat man irgendwie lange zusammengearbeitet und meist kommt dieses Gefühl, dass man sich blind verlassen kann, ja auch, weil man weiß, dass man ähnlich tickt. Und das Gleiche ist ja auch im familiären Umkreis, wenn es jetzt nicht um berufliche Entscheidungen geht, sondern um private Entscheidungen, dann holt man sich ja auch oft Rat von Freunden. Und das ist dann in der Regel kein kontroverser Rat. Und insofern ist es immer schwierig, glaube ich, verschiedene Perspektiven zu bekommen, vielleicht auch ja jemanden zu bekommen, der einen vielleicht challenged, der vielleicht kontroversere Perspektiven einbringt. Und also ich würde nicht unbedingt sagen, dass das jetzt in Krisenzeiten schwieriger ist, sondern dass es generell schwierig ist. Aber nichtsdestoweniger ist es halt immer wichtig. Ja, und das sollte man nicht vergessen. Es ist natürlich etwas, was unbequem ist. Ja, was einen aus der Komfortzone rausbringt. Und genau deshalb ist es vorteilhaft, das zu machen. Aber aus genau diesem Grund machen es eben auch sehr wenige, weil es angenehmer ist, mit Leuten zu sprechen, wo man sich eigentlich sicher ist, dass die einen bestätigen. Und dann hat man ein gutes Gefühl dabei, aber vielleicht keine bessere Entscheidung.
Was ja auch wichtig ist, bei Entscheidungen ist, dass man sich eine Deadline setzt. Also, dass man sagt, okay, ich muss mich irgendwann entscheiden, auch wenn es wehtut und es schwierig ist. Und ich habe das Gefühl, oder ich könnte mir vorstellen, dass wir alle das gerade haben, gerade weil die Situationen so unsicher sind und die Ereignisse sich überschlagen, ist es wahrscheinlich total schwierig, diese Deadline zu definieren. Weil man ja nicht mehr sagen kann, ja, zum Ende des Quartals, das so ähnlich sein wird wie das letzte Quartal oder im Vorjahr oder wie auch immer. Also wenn wir überlegen, wie wir alle im Januar dastanden und wie wir jetzt dastehen, so viel hat sich ja selten in 3 Monaten geändert. Wie kriege ich denn jetzt diese doch so wichtige Deadline zustande? Also wie kann ich mir selber sagen, bei einer Entscheidung, bis da und da sollte ich sie treffen? Und wie gehe ich damit um, dass egal wann ich mir diese Deadline setze, ich nie so viel Information habe, wie ich denke, ich hätte sie gern, um mit gutem Gewissen diese Entscheidung treffen zu können?
Ja, vielleicht beantworte ich die zweite Frage vor der ersten, dann ist vielleicht auch die erste mitbeantwortet. Also Sie haben recht damit, dass man am Ende nie weiß, wie sich die Zukunft entwickelt. Und das ist ja auch das, was in der Word Cloud so ein bisschen rausgekommen ist. Unsicherheit, Ungewissheit sind eigentlich die dominanten Faktoren. Und wenn das so ist, dann versucht man in der Regel Dinge aufzuschieben. Und ich glaube aber, dass wir uns einfach der Tatsache bewusst sein müssen, dass es immer Unsicherheit geben wird. Also die Welt ist so komplex. Ein paar von Ihnen hatten auch VUCA geschrieben in dieser Wolke. Also die Welt ist so komplex, so unsicher. All diese Faktoren sind jetzt nicht unbedingt nur krisenspezifisch. Das bedeutet, wir werden nie die Zukunft vorhersagen können. Es gibt auch ganz viele Studien dazu, wie schlecht eigentlich auch die besten Experten damit sind, Vorhersagen zu treffen. Und das bedeutet, dass wir auch mutig sein müssen, Entscheidungen zu einem gewissen Zeitpunkt einfach zu treffen und wissen müssen, dass die Unsicherheit einfach da ist und nicht weggehen wird. Und was vielleicht ein bisschen beruhigen kann, ist, dass, wenn man sich Entscheidungen anschaut, eigentlich die wenigsten Entscheidungen, wenn überhaupt, nicht wieder umkehrbar sind. Ja, also man kann ja tatsächlich eine Entscheidung treffen, und dann in 3 Wochen haben sich die Umstände verändert und dann muss man eine neue Entscheidung treffen und die alte vielleicht weiterentwickeln. Und es ist ja wirklich ganz, ganz selten so, dass es eine 1-0-Entscheidung ist und man, wenn man einmal sich in eine Richtung entschieden hat, dass man für immer an diesem Weg gefangen ist und das nicht wieder umkehren kann, nicht wieder abmildern kann, nicht anpassen kann. Also da gibt es nur eine ganz, ganz kleine Zahl von Entscheidungen. In der Regel können Sie Entscheidungen durch neue Entscheidungen verändern und wieder dann auch verbessern, wenn sich die Umstände verändern. Und insofern, das zu der zweiten Frage, zu der ersten Frage damit auch, würde ich sagen, einfach die Deadline, also dann setzen, wenn sie ja erstmal plausibel erscheint und jetzt auch vielleicht eher ambitionierter als weniger ambitioniert, weil wenn man die Deadline herausschiebt, dann ist eigentlich immer so diese unterschwellige Hoffnung, naja, jetzt die nächsten 2 Tage gibt es noch die Information, vielleicht die Information, vielleicht die Information. Aber am Ende kann man dieses Spiel halt unendlich weiterspielen und dann ist man 4 Wochen zu spät mit der Entscheidung und hat gar nichts gemacht. Und eine andere Sache, die vielleicht auch ganz wichtig ist, die ganz, ganz viele Leute nicht so wahrnehmen, ist, dass wenn man keine Entscheidung trifft, also vermeintlich die Deadline nach hinten setzt, vermeintlich sich mehr Zeit gibt für die Entscheidung, dann trifft man auch eine Entscheidung. Ja, nämlich die Entscheidung für den Status quo. Man trifft die Entscheidung gegen etwas anderes. Also das ist auch eine Entscheidung, die man trifft, nur dass es eben nicht so aussieht. Ja, das heißt, das ist auch so ein bisschen Selbstbetrug, in eine Richtung zu denken, dass man nur, wenn man eine Entscheidung trifft, vermeintlich mit einer Deadline eine Entscheidung trifft.
Ja, ja, das stimmt. Wie würden Sie denn sagen, dass man Entscheidungen kommuniziert? Ist das in Unsicherheiten oder in Krisensituationen, soll man das anders kommunizieren?
Das ist eine schwierige Frage. Also da gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen. Also wir haben das auch jetzt häufig, die Frage, was ist denn jetzt im September? Ja, was ist im Juni? Oder was machen wir nächsten Mai? Machen wir da die Studienreise nach China oder nicht? Ja, so und also ich bin da immer, vielleicht bin ich da auch irgendwie voreingenommen mit diesem Unsicherheitsthema und Vorhersagen funktionieren nicht, aber ich sage dann immer, das Einzige, was ich wirklich mit Gewissheit sagen kann, ist, ich weiß es nicht. Ja, und natürlich muss man ab einem gewissen Punkt versuchen, sich vorzubereiten und gewisse Prozesse in Gang setzen, um vorbereitet zu sein für die Zukunft. Da würde ich dafür plädieren, dann möglichst verschiedene Szenarien sich anzuschauen und flexible Pläne zu entwickeln für die Zukunft, die man dann auch flexibel anpassen kann. Aber in der Kommunikation, glaube ich, ist es besser, offen zu sein und zu sagen, ich weiß es genauso wenig wie du, anstatt eine Scheinsicherheit zu kommunizieren, bei der man dann in 4 Wochen sagen muss, ups, habe ich mich jetzt geirrt. Also dann hat man auch niemandem geholfen eigentlich mit dieser Kommunikation aus meiner Sicht.
Also lieber authentisch bleiben und sagen, ich weiß es genauso wenig wie du, als das Gefühl zu haben, man muss die starke Führungskraft sein und vielleicht was falsch ist oder was sagen, wo man eben selber noch nicht genau weiß. Ne?
Ja, also wie gesagt, also da gibt es, glaube ich, jetzt keine alleingültige Antwort. Es ist natürlich auch immer ein bisschen eine Frage von Prioritäten. Ich finde das eine besser, jemand anders kann das anders sehen. Natürlich ist auch in gewissen Situationen, sagen wir mal, so eine gewisse Richtung oder eine gewisse Vision notwendig. Aber das heißt nicht unbedingt, dass man genau sagen kann, was jetzt in 3 Monaten ist. Ja, ich glaube schon, man kann eine Vision kommunizieren, eine Zielsetzung kommunizieren. Man kann sagen, man wird alles dafür tun oder das Unternehmen und man selbst alles dafür tun, in diese Richtung zu agieren. Hat dann ja auch einen gewissen motivierenden Effekt. Und die einzige Art, die Zukunft vorherzusagen, ist sie zu gestalten, hat, glaube ich, mal jemand gesagt. Und insofern ist das, glaube ich, das, was man machen kann. Vorhersagen bin ich eher kritisch mit.
Dieser Entscheidungsdruck, der durch die Krise gekommen ist, der hat ja teilweise auch was Positives, denn es passieren ja gerade ganz schnell Veränderungen in Unternehmen hin zum Beispiel zu digitalen Arbeitsweisen, zu Homeoffice, zu Kollaboration. Deshalb frage ich Sie jetzt, weil Sie ja auch eben Experte für Digitalisierung sind, glauben Sie, dass es momentan auch eine große Chance ist und dass wir vielleicht hier einen Durchbruch haben oder eine Geschwindigkeit aufnehmen, für die wir sonst vielleicht noch 3 Jahre länger gebraucht hätten?
In gewissen Bereichen sicherlich. Also ich bin ja auch ein Optimist und vielleicht hat der ein oder andere auch in den sozialen Netzwerken mal dieses chinesische Zeichen von Krise analysiert gesehen, dass es halt immer ein Teil ist, auch Chance, ja, für die Zukunft. Also in der Krise ist eine Chance und ich glaube ganz fest daran, dass es für Unternehmen so ist, und auch für Gesellschaften als Ganze, den Punkt, den Sie angesprochen haben bezüglich der digitalen Transformation. Ja, wir machen jetzt Zoom oder Webex-Meetings oder was auch immer, aber das ist noch nicht unbedingt dann auch wirklich digitale Transformation. Ja, das ist halt ein Teilbereich, es ist irgendwie ein Bereich von New Work. Wenn es um digitale Transformation geht, würde ich eher dafür plädieren, dass es um Geschäftsmodelle geht und nicht um Prozesse, aber das wäre dann nochmal ein anderes Webinar, glaube ich. Aber ich würde schon insoweit auch sagen, was vielleicht eine Chance ist, die jeder hat. Jeder Manager im Unternehmen ist auch, sich über die Frage Gedanken zu machen, jetzt in Krisenzeiten, was für ein Unternehmen möchte ich eigentlich in Zukunft sein? Ja, weil ich glaube schon, die Gefahr, die jetzt gerade allgegenwärtig ist, dass es ist Krise, die Umsätze brechen weg, das bedeutet in der Regel Restrukturierung auch oder Kostenmaßnahmen, dass man diese Kostenmaßnahmen vielleicht nicht besonders zukunftsorientiert macht. Oder wenn man sich über das Kerngeschäft Gedanken macht, dass man dann überlegt, naja, jetzt baue ich halt mein altes Kerngeschäft wieder auf und fokussiere mich hundertprozentig auf das alte Kerngeschäft, ohne vielleicht jetzt die Chance zu nutzen und zu sagen, hey, was ist eigentlich mein neues Kerngeschäft? Und vielleicht kann ich meinen Fokus dann auch ein bisschen stärker darauf legen und jetzt diese Krise tatsächlich auch nutzen für einen Neuanfang oder für eine stärkere Veränderung des Geschäfts oder des Fokuses bei dem Aufbau dabei, sagen wir mal, dem Weg aus der Krise wieder in die Wachstumsphase hinein. Also insofern, ja, glaube ich schon, aber da sind wir auch wieder bei den Punkten vom Anfang, also offener Fokus, verschiedene Perspektiven, Strukturierung des Problems, Perspektiven wechseln und vor allem auch dann ja, gucken, was ist dringlich und was ist wichtig. Also das ist am Ende bei allen Entscheidungen, glaube ich, wichtig. Aber was nie weggeht, ist, und damit startet ja auch jeder Entscheidungsprozess, ist die Frage. Ja, also jede Entscheidung startet mit einer Frage. Und ich glaube, die Fähigkeit, gute Fragen zu stellen oder interessante Fragen zu stellen, die wird immer wichtiger in Zukunft und ist bei Entscheidungen immer wichtiger und wird auch, je mehr wir, sagen wir mal, technologisch von Entscheidungen unterstützt werden, durch AI zum Beispiel, wird auch die Kompetenz und die Kompetenz, einfach gute Fragen zu stellen, die wir dann durch viele Daten beantworten können, immer wichtiger.
Das klingt nach einer Überleitung des Grauens und es war auch nicht so geplant, aber ich kriege hier sehr viele kluge Fragen unserer Zuhörer aufs Handy und würde jetzt mal, weil wir jetzt schon uns eine halbe Stunde unterhalten haben, einfach mal hier in den Frageteil übergehen.
Gerne.
Dann, also Eine Frage ist, wie ist es zu bewerten, wenn Unternehmen ihren gesamten Fokus auf die vermeintliche Bewältigung der Krise richten, dabei aber die Probleme ignorieren, die möglicherweise schon vor der Krise existierten?
Ja, das ist jetzt würde ich, ist halt, ich weiß nicht, ob das eine Entscheidungsfrage ist oder eine Strategiefrage eher, ja. Also, und ob es überhaupt, ob das vielleicht auch so ein bisschen eine Suggestivfrage ist. Ja? Also klar, es ist oft ist es ja auch so, dass die Probleme, die in den Krisen entstehen, vorher angelegt wurden. Ja, und es gibt, glaube ich, eine ganze Reihe von Unternehmen, wo man jetzt sehr, sehr stark in der Krise sieht, wo die Versäumnisse der Vergangenheit sind. Und insofern würde ich denken, dass wenn man das tatsächlich analysiert und sich überlegt, wie komme ich da jetzt raus oder was muss ich machen, dann wird man beides gleichzeitig sich anschauen und wird man automatisch sowohl die, sagen wir mal, Krisenerfordernisse und dann auch die, sagen wir mal, Altlasten, ja, mit sich anschauen und dann hoffentlich eine Lösung dafür finden.
Dann haben wir hier, was kann man tun, wenn einem der eigene Perfektionismus bei Entscheidungen im Weg steht?
Entscheiden. Also das was Sie vorhin gesagt hatten, Deadline setzen und entscheiden. Weil Perfektionismus ist halt eigentlich nur ein Euphemismus für vielleicht Aufschieben. Ja, weil natürlich hat man die Tendenz, dass man möglichst eine gute Entscheidung treffen möchte und dass man möglichst viele Informationen integrieren möchte. Und das ist auch alles gut und richtig. Aber irgendwann ist es auch gut. Und es gibt auch Modelle zum Beispiel, die das analysiert haben, ganz bekannte. Wer ist eigentlich glücklicher, der Perfektionist oder derjenige, der halt irgendwann dann auch, wenn er genug entscheidungsrelevante Informationen hat und eine Lösung hat, die passt auf die Kriterien, die eigentlich von vornherein ausgewählt wurden, und dann entscheidet, ist es so, dass tatsächlich der Perfektionist immer unglücklich ist. Und zwar vor der Entscheidung und auch nach der Entscheidung, weil er vor der Entscheidung immer denkt, ich habe nicht genug berücksichtigt, ich habe nicht genug gemacht. Dann trifft man die Entscheidung und dann im Nachhinein denkt man, oh, hätte ich doch noch was gemacht, hätte ich das noch gemacht, hätte ich das noch gemacht, jetzt weiß ich das, was neu ist und war das dann alles richtig. Also Perfektionismus hilft da nicht und hilft in der Regel nicht dabei, gute Entscheidungen zu treffen, und es hilft auf jeden Fall auch nicht, glücklich zu sein mit diesen Entscheidungen. Und was kann man dagegen machen? Ich glaube, einfach einen gewissen Mut auch mitbringen für Entscheidungen, sich Deadlines setzen und wissen und darauf vertrauen, dass 98% der Entscheidungen auch wieder verändert werden können mit einer neuen Entscheidung. Also den Druck rausnehmen, dass eine Entscheidung, die man einmal trifft, tatsächlich für den Rest des Lebens unumkehrbar ist und deswegen absolut perfekt sein muss oder vermeintlich perfekt.
Finde ich sehr, sehr beruhigend.
Ja, das ist gut.
Welche Rolle spielt denn das Bauchgefühl für eine Entscheidung, gerade wenn wenig Zeit für die Entscheidung bleibt?
Ja, also da gibt es jetzt eine akademische Antwort und eine etwas allgemeinere. Also wenn man sich die akademische Literatur zum Thema Bauchgefühl anguckt, dann ist Bauchgefühl eigentlich immer so ein bisschen Intuition, intuitives Entscheiden. Und da gibt es verschiedene Studien, die dazu gemacht wurden. Und die sagen eigentlich, dass es auf das Entscheidungsumfeld ankommt, ob man sich auf seine Intuition verlassen sollte oder nicht. Also andersrum gesagt, was sind diese Kriterien oder was sind die Umweltzustände, in denen man auf die Intuition vertrauen kann? Das ist zum einen dann gegeben, wenn man sehr viel Erfahrung in dem Bereich hat, in dem man entscheidet. Und zum anderen, wenn die Umgebung, in der man entscheidet, eigentlich relativ berechenbar ist. Also zwei Beispiele ist zum Beispiel der Feuerwehrmann, der ins Haus rennt und dann irgendwie eine Intuition bekommt, sondern dass irgendwas nicht gut ist und dann entsprechend wieder rausgeht, um sich zu retten. Und das ist eben so, dass das Haus, das abbrennt, ist relativ berechenbar. Es brennt immer ähnlich ab und man hat das schon ein paar Mal gesehen oder viele hundert Male wahrscheinlich gesehen. Das heißt, man hat die Fähigkeit, irgendwie auch unbewusst Muster zu erkennen. Oder ein Automechaniker, der beispielsweise irgendwie Sie fahren in die Werkstatt und sagen, ja, das und das ist das Problem. Dann hat man eigentlich schon eine Intuition dafür, was es sein könnte. Eben wieder ein relativ gut umgrenzter Entscheidungsraum und die Fähigkeit, aus der Erfahrung zu lernen. Allerdings ist es in der Regel so, dass bei Unternehmensentscheidungen und bei strategischen Entscheidungen im Unternehmen diese Faktoren nicht gegeben sind, weil Entscheidungen in der Regel immer oder strategische Entscheidungen neu sind. Das heißt, wir können auf keine große Erfahrung in diesen Bereichen, in diesen Entscheidungen zurückgreifen. Das ist das eine. Und zweitens, wir hatten es selber auf der Folie geschrieben, wir leben in einer VUCA-Welt. Das heißt, die ist immer unsicherer, volatiler, komplexer. Das heißt, wir haben auch keinen berechenbaren Entscheidungsraum, in dem wir agieren können. Das heißt, bei strategischen Entscheidungen würde ich dafür plädieren, dann eher auf Analyse zu setzen, als auf das Bauchgefühl.
Ja. Dann haben wir hier noch, gibt es Tipps zum Thema Szenariotechnik, um Unsicherheiten abzubilden?
Ja, also wir haben auch vor einigen Jahren ein Center gegründet zum Thema Szenarioplanung und wie man eigentlich mit verschiedenen Szenarien unter Unsicherheit agieren kann, wie man entscheiden kann, wie man auch Strategien entwickeln kann unter Unsicherheit. Da gibt es eine ganze Reihe von Büchern und auch von Techniken dazu. Aber am Ende haben die alle so zwei Dinge gemeinsam. Das eine ist, dass Szenarien einen kleinen Paradigmenwechsel haben, nämlich man sagt, man kämpft nicht gegen Unsicherheit, sondern man akzeptiert Unsicherheit und integriert die Unsicherheit in den Strategieprozess. Das ist also eine andere Herangehensweise. Also nicht, dass man denkt, hey, wenn ich nur gut genug darüber nachdenke, dann kann ich Vorhersagen machen und habe keine Unsicherheit mehr, sondern man denkt darüber nach, die Unsicherheit ist da, sie wird da bleiben und ich muss entsprechend Methoden anwenden, um innerhalb dieser Unsicherheit trotzdem strategische Entscheidungen zu treffen. Das ist das eine. Das zweite ist dann die Folge daraus, nämlich wie ich eigentlich Strategien entwickle. Und da würde man auf Basis von Szenarien erstmal diese Szenarien entwickeln, auf Basis von verschiedenen Methoden und sich dann fragen, wie kann ich jetzt meine Strategie so ausarbeiten, dass ich auf der einen Seite eine Strategie entwickle, die robust ist für die Zukunft, also auch für verschiedene Szenarien robust ist, die ich also anwenden kann, egal welches Szenario, was passiert, was immer gut ist. Und dann darüber hinaus flexible strategische Optionen generiert, also so etwas wie auch finanzielle Optionen, die ja auch eine Art Versicherung sind. Also sie zahlen einen gewissen Betrag dafür, dass wenn irgendwas schief geht, sind sie abgesichert. Und das Gleiche können sie eben auch auf strategischer Ebene machen, dass sie versuchen, flexible Strategien zu entwickeln, die sie dann teilweise schon anfangen zu implementieren, aber nur bis zu einem gewissen Punkt eben diese strategische Option aufbauen. Und wenn sie dann sehen, die Umwelt verändert sich in eine bestimmte Richtung und sie können diese Option gebrauchen, dann würden sie die eben skalieren. Das sind so ein bisschen die ganz grob und ganz schnell, wie man Szenariotechnik anwendet. Und aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Tool, sehr hilfreiches Tool, um ja auch Strategie in Unsicherheit oder unter Unsicherheit zu entwickeln.
Mhm. Eine weitere Frage ist, wie hätte eine Führungskraft in der Vergangenheit die richtigen Personen für diese Krisensituation aussuchen können, wenn es gefühlt seit vielen Jahren keine Krise gab und es immer nur nach oben ging?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, also erstens ist, glaube ich, Diversität ganz gut in Führungsgremien, egal ob es jetzt nach Geschlecht ist oder nach Hintergrund oder nach Alter oder nach Erfahrung oder nach Ausbildung. Diversität bringt immer automatisch verschiedene Perspektiven. Das heißt, das ist etwas, da braucht man keine Krise, um das zu machen. Das kann man immer. Und das Zweite ist, es gab ja, also es ist ja nicht so, dass es jetzt die erste Krise ist. Also wir hatten jetzt ja vor 12 Jahren eine Krise, dann 2008, 2001, 99. Also es gab ja eine ganze Reihe von Krisen. Und da kann man ja auch mal gucken, wie haben Leute eigentlich in diesen Krisen reagiert? Oder wie haben bestimmte Manager in Krisen überhaupt agiert? Waren sie erfolgreich? Haben sie dann einen Track Record aufgebaut in diesen Krisen oder nicht? Man kann sich auch angucken, sind Personen vielleicht auch durch private Krisen gegangen? Es muss ja nicht immer im beruflichen Umfeld sein. Also wie resilient sind eigentlich Menschen? Was haben sie gelernt aus diesen Krisensituationen? Und ich glaube, das sind so zwei Bereiche, wo man vielleicht hinschauen kann, oder drei Bereiche, auf die man hinschauen kann, um zu sehen, welcher Manager, welche Führungskraft ist vielleicht ja, eine gute Ergänzung für das Team dann.
Da schließt gleich die nächste Frage an. Was kann man tun, wenn man sieht, dass Entscheidungen notwendig sind, die ich selbst aber nicht treffen kann und andere, die es könnten, die treffen die nicht?
Naja, Fragen, anregen. Also ist immer so ein bisschen, also kommt natürlich darauf an, wenn man jetzt, sagen wir mal, 8 Ebenen unterm Vorstand ist und der CEO trifft jetzt nicht die Entscheidung, die man dringend notwendig sieht, dann kann man natürlich immer noch mal dem CEO eine E-Mail schreiben. Es kommt dann ein bisschen auf die Kultur an, ob das jetzt gerne gesehen wird oder nicht. Ich glaube, in Deutschland würde in der Regel das ein bisschen komisch sein. Also wir sind ja in einem Entscheiderkreis hier, ne? Und ich glaube, in der Regel sind sie alle entweder die Entscheider oder sehr nah an den Entscheidern dran. Und ich glaube, dann geht es einfach darum, wenn man andere Perspektiven hat, wenn man Ideen hat, die dann auch einfach mal vorzubringen. Ne? Und das dann nicht destruktiv, sondern konstruktiv mit einer Idee, mit einer Lösung verpackt. Aber manchmal hilft es ja auch einfach. Also andersrum gesagt, ja, es muss ja auch keine negative Intention desjenigen sein, der die Entscheidung nicht trifft, sondern es kann ja tatsächlich einfach sein, dass man komplett unter Wasser ist mit dringlichen Dingen und vielleicht die wichtigen Dinge nicht sieht. Und vielleicht ist man dann ja auch sehr froh darüber, dass jemand vielleicht mit einer etwas anderen, frischen Perspektive einen darauf hinweist, dass man da vielleicht einen Blindspot hat. Ja, also insofern würde ich da einfach sagen, ansprechen.
Ja. Wie wichtig ist es in unsicheren Zeiten, die Annahmen und den Prozess, der eben zu der Entscheidung geführt hat, zu kommunizieren, damit es auch nachvollziehbar ist?
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also, das ist ja auch eine der Debatten, die immer geführt wird, wenn es um künstliche Intelligenz geht und wann man eigentlich auf Entscheidungen auf Basis von künstlicher Intelligenz vertrauen kann. Und da ist ja auch diese Nachvollziehbarkeit der Entscheidung, Nachvollziehbarkeit des Modells, das dem Ganzen zugrunde liegt, immer ganz, ganz zentral. Und ich glaube, wenn man da kommuniziert, warum man zu der Entscheidung gelangt ist, wie man zu der Entscheidung gelangt ist, ob es eher wertegetrieben ist, ob es eine gewisse Analytik dahinter liegt, was für Argumente jemanden dazu bewogen haben, diese Entscheidung so zu treffen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und würde ich immer mitkommunizieren.
Ich habe noch hier zwei Fragen, die wir vielleicht kombinieren könnten. Die eine ist, welche Fragen gehören zu einem zielführenden Stresstest? Und die andere ist, welches ist die wichtigste Frage beim Entscheidungsfindungsprozess?
Okay. Also die wichtigste Frage ist halt schwierig zu beantworten. Ja, also ich glaube, wenn Sie eine Sache mitnehmen sollten aus diesem Webinar, sind es zwei wichtigste Sachen. Also um gute Entscheidungen zu treffen, muss man zwei Dinge tun. Man muss also mehr Perspektiven in den Entscheidungsprozess integrieren und man muss verschiedene Optionen und Alternativen in den Entscheidungsprozess integrieren. Das würde ich sagen, ist das Wichtigste, aber es sind zwei Dinge. Und Stresstests gibt es halt verschiedene Methoden. Also eine sehr bekannte Methode ist die Premortem-Analyse. Und bei der Premortem-Analyse ja, machen Sie faktisch einen Stresstest. Da fragen Sie sich, stellen Sie sich vor, in 5 Jahren ist Ihr Unternehmen pleite, Ihr Projekt komplett gescheitert. Und dann fragen Sie sich, was hat dazu geführt? dass das passiert ist. Also sie fragen sich eigentlich nur eine oder sie verändern ein Wort in der Frage, nämlich was weg von was könnte passieren zu was ist passiert. Ja, sie gucken quasi rückwärts gerichtet auf das Problem. Und das hat aber sehr, sehr wichtige Konsequenzen, denn wenn man die Leute fragt, was könnte passieren, dann sagt jeder nichts. Wenn man denkt, was ist passiert, dann ist man ganz, ganz offen und kann viel leichter über die Veränderungen in der Umwelt nachdenken und dann eben auch bessere Entscheidungen treffen. Also das sind so die Elemente von Stresstests. Das muss gar nicht immer. Also oft, wenn wir an Stresstests denken, denken wir an Bankenstresstests und unglaublich komplexe Prozesse und quantitative Daten, quantitative Analysen. Aber es reicht auch tatsächlich, qualitativer Stresstest, einfach anders über die Dinge nachzudenken. Denn oft sind es nur ganz, ganz kleine Dinge, die wir verändern müssen in den Entscheidungsprozessen, um tatsächlich unsere Denkfehler, unsere Psychologie auszuschalten oder zu überlisten. Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, vielleicht als Botschaft, ja. Also wenn es um Entscheidungsprozesse geht und das Verbessern von Entscheidungsprozessen, dann bedeutet das nicht, dass man Entscheidungsprozesse damit verbessert, dass man einfach mehr macht. Immer mehr Analysen, mehr das, mehr das, mehr das, ja. Sie denken jetzt auch vielleicht, oh, jetzt muss ich hier noch offene Perspektiven und noch mehr Alternativen und so weiter. Das dauert ja alles dann ewig. Aber ich glaube, am Ende ist es so, das zeigen auch einige Studien, dass man nicht mehr machen muss, sondern einfach nur anders. Also es geht darum, die Methoden, die nicht funktionieren, ersetzen durch Methoden, die funktionieren, die auch in ganz vielen verschiedenen Studien schon analysiert wurden, dass sie funktionieren. Und dann trifft man Entscheidungen möglicherweise sogar schneller als vorher und nicht langsamer. Also ein Beispiel gibt Checklisten als Methode, um Entscheidungen zu treffen, um auch dann, wenn man die Deadline versucht einzuhalten, dann tatsächlich sicher sein kann, dass man alle wichtigen Dinge berücksichtigt hat. Und wenn man solche einfachen Checklisten im Entscheidungsprozess anwendet, dann zeigen Studien, dass die Entscheidungen am Ende sogar schneller funktionieren und schneller gehen als vorher. Also das vielleicht ein bisschen weg von der Frage, aber trotzdem, glaube ich, wichtig, dass man das mit berücksichtigt.
Und da kommt auch darauf bezogen gleich die nächste Frage. Welche Entscheidungstechnik, also das heißt eine Pro-Kontra-Liste oder eine Entscheidungsmatrix, die Best-Case, Worst-Case-Analyse, also ist aus Ihrer Sicht die beste Methode?
Also ich würde, sind immer alles die Fragen die beste. Ja? Sie wollen nur eine Sache machen und dann direkt die beste. Aber ich glaube, das also ja, ist ja gut, ja. Ist ja effizient. Aber ich glaube, es gibt nicht das eine Beste. Es gibt, glaube ich, verschiedene Tools für verschiedene Schritte im Entscheidungsprozess. Und insofern würde ich auch schauen, dass ich verschiedene Tools verwende im Entscheidungsprozess für, sagen wir mal, die Analyse und das Treffen der Entscheidungen, den Stresstest sind unterschiedliche Dinge. Aber das kann auch ganz schnell gehen. Also sich einmal am Anfang zu überlegen, was sind Ursachen, was sind Symptome. Das dauert maximal eine halbe Stunde. Also da reden wir jetzt nicht von irgendwie ganz, ganz großen Strategieprozessen. Und solche Pro-Kontra-Listen, die sind nett, aber ich bin mir nicht sicher, ob die was bringen, weil am Ende, also das Problem bei Entscheidungen ist ja, dass man diese psychologischen Denkfehler hat. Ja, und diese Denkfehler sind unbewusst. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich selbst überschätze, wenn ich eigentlich ganz tief in mir drin weiß, dass die Entscheidung in die Richtung gehen soll oder in die Richtung, dann kommt ja auch bei der Pro- und Kontraliste am Ende das raus. Ja, also ich glaube, es ist ganz, ganz schwer, selbst ohne dass man mit anderen Leuten spricht, ohne dass man unterschiedliche Perspektiven, ohne dass man unterschiedliche Alternativen in den Entscheidungsprozess einbaut, tatsächlich eine objektive, in Anführungszeichen, Pro- und Kontraliste bekommt am Ende. Insofern ist das ein Tool, was sicherlich hilft, um, sagen wir mal, Gedanken zu strukturieren. Aber um tatsächlich Entscheidungsprozesse zu verbessern, würde ich da ansetzen, wo wir tatsächlich auch uns selbst ein bisschen überlisten und unsere Denkfehler minimieren und darüber dann, ohne dass wir es merken, bessere Entscheidungen treffen.
Entscheidungen fallen ja oft nach ausführlichen Brainstormings. Und da sind zwei Fragen. Die erste, wie viele Menschen sind für effektives Brainstorming in Krisenzeiten sinnvoll? Und zweitens, wie sollte ich mich auf so ein Brainstorming vorbereiten, um dann eben die beste Entscheidungsvorbereitung zu bekommen?
Also wie viele sind sinnvoll? Ich würde sagen, so viele, dass man unterschiedliche Perspektiven hat, weil sonst bringt das Brainstorming nichts, wenn Sie Brainstorming machen mit Leuten, die genauso sind und genauso denken wie Sie, dann können Sie auch direkt selber eine Liste machen mit den Sachen, ohne dass Sie mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Insofern würde ich, glaube ich, nicht sagen, es geht um Quantität, sondern um Qualität der Leute, mit denen Sie das zusammen machen. Und was war das Zweite noch? Wie gehe ich dann damit um, ja, mit den Ergebnissen?
Genau, oder wie sollte ich mich auf das Brainstorming vorbereiten, um die beste Entscheidungsvorbereitung zu bekommen?
Naja, also wahrscheinlich macht es Sinn, ein bisschen über die Frage nachzudenken, vielleicht ein bisschen zu recherchieren, vielleicht mal seine Gedanken vorzustrukturieren in der ruhigen Minute, sodass man, also das, was halt, das ist jetzt nichts, was mit Brainstormings per se einhergeht, sondern einfach mit Meetings generell. Oft ist es ja so, irgendwie, Sie haben irgendwie 10 Meetings am Tag. Eins davon ist dieses Brainstorming. Ja, und dann kommen Sie in das Brainstorming rein, kommen gerade aus dem anderen, sind mit dem Kopf noch in einem anderen Meeting und bei der Hälfte des Brainstormings sind Sie schon wieder bei dem nächsten Meeting. Und damit ist es natürlich ultra uneffizient. Ja? Und insofern würde ich einfach sagen, Vorbereitung für dieses Brainstorming ist wichtig, dass man selbst für sich die Gedanken strukturiert, vielleicht Analysen macht und dann vielleicht auch bevor, wenn es ein sehr, sehr wichtiges Brainstorming ist oder generell einfach auch dann versucht, voll da zu sein und vielleicht bevor das Meeting ist, mal 10 Minuten Pause zu machen, 5 Minuten Pause zu machen und nicht jetzt von einem Meeting direkt ins nächste hetzt. Weil dann, wie gesagt, dauert es ja immer ein bisschen, bis man dann auch tatsächlich voll da ist.
Ja. Jetzt noch eine Frage, die bezieht sich, glaube ich, auf eine Antwort, die Sie zwei Fragen vorher gegeben haben, nämlich geht das Rückwärtsdenken auch bei einem angenommenen positiven Punkt in der Zukunft?
Ja. Super. Nur in der Regel ist es halt bei, sagen wir mal, da vielleicht gar nicht notwendig, weil irgendwie uns gute Szenarien zu überlegen, da sind wir erstaunlich gut drin. Also uns zu überlegen, irgendwie die beste mögliche Welt, das bestmögliche Ergebnis. Also wenn alles gut geht, das können wir in der Regel. Vielleicht sogar noch besser, als es dann tatsächlich der Fall ist. Das ist eben diese Selbstüberschätzung. Was wir in der Regel nicht so gut können, ist überlegen, was schiefgehen könnte. Also insofern kann man das auch andersrum machen, aber da sind wir in der Regel schon so ganz gut.
Existenzbedrohende Krisen, die sind ja emotional extrem belastend. Was empfehlen Sie betroffenen Unternehmern und Unternehmerinnen, die unter Druck stehen, wenn diese finalen Entscheidungen getroffen werden müssen?
Na, schwierige Frage. Also am Ende ist, also ich würde empfehlen, prinzipiell auf seinen Kopf Acht zu geben. Also Sport, Achtsamkeit, gesundes Essen, all diese Dinge, die einem mehr Resilienz geben für solche stressigen Phasen. Und am Ende, ja, würde ich dann auch genau das empfehlen vor solchen Sachen, ja, dass man vielleicht einfach einen ausgedehnten Spaziergang macht, vielleicht je nach was für einen Sport man macht, joggen geht, ja, gut schläft, lange schläft, dass man ausgeruht ist und einfach, ja, dass man möglichst versucht, den Stress, die Angst, die Emotionen in den Griff zu bekommen, runterzufahren, um dann in der Entscheidungssituation eben klar und wach zu sein und sich nicht von den Emotionen dann leiten lässt, während man entscheidet.
Ja. Wie verhindern Sie, dass bei Optionen in Entscheidungen diese als Ausreden bzw. Flucht vor stringenter Zielerreichung von Managementkollegen genutzt werden?
Ah, gute Frage. Weiß nicht, ob man, also am Ende geht es ja, wenn man diese Optionen macht, geht es ja auch so ein bisschen um Mindset-Veränderung. Ne? Also es hilft dann wenig, wenn, sagen wir mal, das halbe Management-Team sagt, ja, okay, wir finden Unsicherheit, müssen wir integrieren und nicht versuchen wegzukriegen. Und das, die andere Hälfte sagt das Gegenteil. Und dann versucht man dann, das am Ende gegen jemanden zu verwenden. Ja? Weil das ist ja dann die Antithese eigentlich zu dieser Flexibilität, die ich da propagiere. Insofern, ja, aber man ist halt nie gefeit vor Leuten, die jedes Mittel nutzen, um einen zu beschädigen. Ne? Also ich glaube, das ist dann einfach Charakterschwäche, ja, sowas zu machen. Also sind wir wieder zurück bei der Frage, wie setze ich eigentlich ein gutes Führungsteam zusammen?
Ja. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich habe hier noch eine sehr schöne Frage, die ich unbedingt stellen muss, ist nämlich, haben Sie als Experte schon falsche Entscheidungen getroffen und wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, also das wurde, also auch als ich das Buch geschrieben habe, hatte das meine Lektorin auch gefragt, ja, das als ganz, ja, na klar habe ich falsche Entscheidungen getroffen. Die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, was ist eine falsche Entscheidung? Ja, und so die klassische Sichtweise auf falsche Entscheidung ist ja immer, dass man denkt, ich habe jetzt vor 5 Jahren eine Entscheidung getroffen und ich gucke jetzt zurück auf diese Entscheidung und bewerte sie jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Ja, und wenn ich das tue, dann würde ich sagen, ja, da waren einige falsche Entscheidungen dabei. Aber es ist aus meiner Sicht nicht ganz fair sich selbst gegenüber, weil das, was ich heute weiß, ist ja nicht das, oder nicht, ist nicht der Informationsstand, nicht die Reife, nicht die Entwicklung, die man vor 5 Jahren hatte. Ja? Und insbesondere, wenn man sich überlegt, welche Informationen hatte ich. Ich kann mich ja nicht dafür bestrafen, dass ich 3 Monate später etwas gelernt habe, was ich zum Zeitpunkt der Entscheidung noch gar nicht wusste. Das heißt, ich plädiere halt dazu, dass man die Qualität der Entscheidung dann beurteilt, wenn man die Entscheidung trifft und nicht im Nachhinein, weil ansonsten würden Sie quasi nur dann eine gute Entscheidung treffen können, wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben und dann zufällig die Umwelt genau sich so entwickelt, zufällig, ohne dass Sie irgendwas getan haben, um das zu beeinflussen, ohne dass Sie es in irgendeiner Form vorhersehen könnten, dass Ihre Entscheidung gut war. Und die Entscheidung ist immer schlecht, wenn zufällig die Umwelt sich so entwickelt, dass es gegen sie läuft. Und das bringt aus meiner Sicht nichts. Ja? Insofern ist es die Frage einer schlechten Entscheidung halt, ja, kommt auf die Perspektive an, wie man die Entscheidung beurteilt.
Herr Meisner, ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Denn beim Blick auf die Uhr sehe ich, dass wir hier gleich durch sein sollten.
Okay.
Ich fand es super spannend. Ich glaube, unseren Zuhörern und Zuschauern, Mitgliedern hat es auch gut gefallen. Ich entschuldige mich bei allen, deren Frage ich jetzt nicht vorlesen konnte. Ich habe einfach repräsentativ ausgewählt und ich hoffe, Sie sind trotzdem klüger geworden und fühlen sich jetzt vielleicht ein bisschen bestärkt für alles, was hier noch auf Sie zukommen wird. Herr Professor Meisner, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einblicke.
Vielen Dank für die Einladung.